NAPCHECK, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.
Hallo, schön, dass ihr bei unserem tierischen Ernährungspodcast wieder mit dabei seid. Ich bin Dr. Julia Fritz, Fachtierärztin für Tierernährung und Diätetik. Wir alle wünschen uns ein hochwertiges Futter für unsere Tiere. Doch ein Blick auf die Zutatenliste allein verrät oft nicht, wie viel davon tatsächlich im Körper ankommt. Denn entscheidend ist nicht nur, was im Napf landet, sondern auch, was Hund und Katze daraus verwerten können. Und genau hier spielt die Verdaulichkeit eine wichtige Rolle. Sie beschreibt, wie gut Nährstoffe aus einem Futter aufgenommen und vom Körper genutzt werden können. Aber woran erkennt man ein gut verdauliches Futter? Bedeutet viel Fleisch automatisch eine bessere Verdaulichkeit und sagt die Kotmenge wirklich etwas über die Qualität eines Futters aus? Ihr habt uns hierzu wie immer eure Fragen geschickt und Fachjournalistin Manuela Bauer hat sie aufbereitet. Hallo Manu.
Hallo liebe Julia, guten Morgen. Hast du schon gefrühstückt?
Ja.
Ich auch. Und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Denn ich muss vorwarnen, ne, bevor Sie diesen Podcast hören. Ja. Also bei uns geht es heute sehr viel darum, was hinten rauskommt. Ne?
Ja.
Also nichts für flaue Mägen und schwache Nerven. Und da muss ich gleich mal mit einem Notfall beginnen.
Aha.
Zuerst möchten unsere Hörer sicher wissen, was bedeutet denn der Begriff Verdaulichkeit bei Hunde- und Katzenfutter überhaupt?
Ja, also Verdaulichkeit hat eine klare Definition, die da wäre, dass die Verdaulichkeit beschreibt quasi den Anteil des Futters, der im Darm absorbiert wird. Und ausgedrückt wird das Ganze in Prozent sozusagen. Also wenn du, keine Ahnung, einen Nährstoff X hast und die Verdaulichkeit ist 80%, bedeutet es, dass 80% in den Körper aufgenommen werden, verstoffwechselt, pipapo, benutzt und 20% werden sozusagen ungenutzt wieder ausgeschieden.
Mhm.
Da gibt es natürlich unterschiedliche Verdaulichkeiten. Es gibt auch eine Energieverdaulichkeit. Also da gibt es jetzt in der Tierernährung verschiedene Begriffe. Das ist schon so ein ganz, ganz wichtiges Grund- und Kernthema, wenn man jetzt als Tierarzt in der Tierernährung unterwegs ist oder auch, was du schon angesprochen hast. So, gerade wenn man sich mit Futter beschäftigt, egal in welchem Bereich, ist das, was, wie du schon gesagt hast, hinten rauskommt, immer sehr aufschlussreich auch für die Tätigkeit, weil natürlich ist das, was hinten rauskommt, hat auch was damit zu tun, was vorne reingegangen ist.
Mhm. Genau, und da gibt es ja viele, viele Faktoren und ja, wie soll ich sagen, auch schon wieder Mythen irgendwie, ne? Großer Haufen heißt schlechte Verdaulichkeit, kleiner Haufen heißt Zitter, aber das werden wir heute,
ja,
werden wir rangehen.
Ja,
also,
machen.
Aber wie gesagt, Frühstück erstmal. Ich starte nämlich gleich mal mit meinem akuten Notfall. Mhm. Du kennst ja die Milka.
Mhm.
Ein 12-jähriger Beagle-Mischling, eine Hündin, die ich so zweimal die Woche habe.
Mhm.
Und die hat echt einen empfindlichen Magen, kriegt eigentlich immer dasselbe, also das Gleiche.
Ja.
Und reagiert schon auf ganz kleine Veränderungen. Und deswegen bin ich auch schon mit den Leckerlis richtig vorsichtig geworden, weil dass da kein Malheur passiert und
okay.
so. Ne?
Mhm.
Habe ich ja sonst auch ein schlechtes Gewissen bei der Halterin.
Na klar.
Ich bin mit ihr am Sonntag immer unterwegs,
bei
Isa in der Früh und jetzt ist ja immer Party Samstagabend.
Okay.
Ne? Die grillen da alle und lassen alle ihr Zeug liegen. Und die Milka ist ein kleines Trüffelschwein oder Müllschwein und die findet halt alles.
Alle.
Und so schnell bin ich nicht.
Ja.
Da ist sie schon wieder irgendwo im Gras drin und ich höre sie schmatzen. Ja, und am nächsten Tag kommt dann meistens die WhatsApp von ihrem Frauchen.
Oh nein.
Sie hat einen Haufen in den Flur gesetzt, morgens um 6. Das heißt Haufen, also mehr in flüssiger Form und so weiter.
Mhm.
Was hast du ihr gegeben? Ich so, oh nee, es war wieder an der Isa.
Ja.
Was hat sie denn da erwischt, dass sie da so heftig drauf reagiert?
Ja, also das ist jetzt nicht so die Grundthematik Verdaulichkeit. Ne? Das
okay.
ist mehr so.
Also, zum Glück, sag ich nur.
Ja, also ist natürlich jetzt eine gute Startfrage, weil das sicher jeder schon erlebt hat. Aber das hat einfach mehr was damit zu tun, dass sie wirklich was erwischt, was vielleicht schlecht war, sage ich jetzt mal. Ja, was einfach... Keine Ahnung, man weiß es ja nicht, was die da erwischen. Ne? Wenn du sagst grillen und es ist heiß und keine Ahnung, die erwischt da vielleicht irgendwelche Essensreste, das ist vielleicht schon gegoren oder schon halb von den Ameisen weggetragen, keine Ahnung. Man stelle sich vor, man würde selber was Verdorbenes essen, das würde genau der gleichen Reaktion enden, weil der Körper da ja auch sich schützen muss. Ja, wenn du jetzt,
richtig.
Ich meine, es ist ja nicht immer so... dass man immer mit Sachverstand bei der Essensfutteraufnahme dabei ist. Das heißt, der Hund frisst was, es landet dann im Magen. So, und dann gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder es wird nach vorne wieder raus gegeben, was der kürzere Weg ist. Also insofern ist sowohl Erbrechen als auch Durchfall eigentlich, wenn es unschön ist, ein hervorragender Sicherheitsmechanismus vom Körper, um sich gegen Schäden zu wehren. Mhm. Weil im Magen selber passiert ja noch nicht viel. Ne? Da wird ja das Futter sozusagen vorbereitet für die weitere Verdauung. Das heißt, der Weg nach vorne wäre da relativ schnell passé sozusagen. Mhm. Also gerade wenn jetzt Tiere auch so harte Sachen zum Beispiel fressen, wenn die vielleicht, was weiß ich, einen Knochen finden vom Grillen oder auch Hunde, die Stöckchen oder sowas fressen oder sonstige Socken, sowas.
Hattest das, du schon in der Praxis?
Ja, Socken gibt es, glaube ich, ist schon so klassisch.
Okay. Naja.
Gut, nicht jede Socke schafft es nach vorne raus, manche auch nach hinten, aber es ist jetzt ein anderes Thema. Jedenfalls halt einfach so wirklich so mehr so Fremdkörper, dass da auch tatsächlich dann allein auch durch die mechanische Reizung der Magen irgendwie sagt, nee, also das können wir jetzt hier nicht weiter durchlassen. Danach kommt ja der Dünndarm. Das ist der eigentliche Ort des Geschehens. Da passiert ja auch diese tatsächliche Nährstoffaufnahme und alles. Das heißt, alles, was den Magen passiert, ist dann wirklich im Körper drin. So, und welche Schutzmechanismen hat der Körper jetzt noch? Wenn es schon da ist, nach rückwärts geht nicht mehr. Also muss es möglichst schnell nach hinten. Und da ist natürlich nur die einzige Lösung, dass man die Passage, die Peristaltik halt auf Hochtouren anschraubt.
Deswegen damit es durchflutscht.
Damit es durchflutscht, genau. Und das, was du auch im Dünndarm hast, ist tatsächlich also wirklich so eine flüssige Masse. Dieses Eindicken, was man dann kennt, wenn die Verdauung okay ist und das Häufchen ist aufsammelbar. Da hat dann noch eine entsprechende Eindickung im Dickdarm stattgefunden, wo das Wasser wieder zurückresorbiert wird. Das hast du jetzt bei einem bitte schnell raus, logischerweise nicht. Und deswegen hat man halt auch dieses Flüssige. Ja? Und trotzdem ist der Darm ja recht lang. Also wenn die Milka das frisst, dann ist es erstmal im Magen ein paar Stunden und dann passiert es am nächsten Tag, passt es auch in diesen.
Richtig, es hat ziemlich gedauert. Ja. Ich dachte, es kommt dann gleich wieder raus, aber es hat echt 12 Stunden gedauert.
Ja, es ist unterschiedlich. Ja. Es kann schnell gehen, es kann länger dauern, aber der zeitliche Zusammenhang passt. Also so insgesamt hast du so von Futteraufnahme bis Ausscheidung irgendwas zwischen 12 und 24 Stunden, manchmal auch 48, je nachdem, wie die Verdaulichkeit ist im Dickdarm. Also insgesamt kann das 1 bis 2 Tage tatsächlich dauern. Insofern passt da der zeitliche Zusammenhang tatsächlich ganz gut.
Und heißt es jetzt für mich im Umkehrschluss, wenn es gut verdaulich ist, ist es länger in Verarbeitung?
Nee, dann wird mehr verarbeitet. Also lustigerweise, wenn du jetzt ein hochverdauliches Futter hast, also wir unterscheiden da auch tatsächlich jetzt in der Tierernährung zwischen Dünn- und Dickdarm und wir sprechen von einem hochverdaulichen Futter, wenn es im Dünndarm gut verdaut wird. Denn wie schon gesagt, ist das der Ort des Geschehens. Im Dickdarm findet keine große, nennenswerte weitere Verdauung oder Nährstoffaufnahme statt, die das für das Tier relevant ist. Da haben wir nur das Thema Wasserrückresorption, ja, das steht eigentlich an erster Stelle und natürlich die bakterielle Fermentation, also den Abbau des Restfutters durch die dort vorhandene Bakterienflora, was immer auch mit Gärungsprozessen, weil es Fermentation ist, das ist wie auch bei der Alkoholgärung oder hier mein Apfelsaft vor mir, wenn ich den eine Woche stehen lasse, der fermentiert auch. Das heißt, daher kommen dann zum Beispiel auch so Sachen wie Blähungen, ja, weil dann in dem letzten Darmendstück sozusagen es gärt und Gase gebildet werden. So, das heißt, das hast du dort so. Und wenn wir jetzt von einem hochverdaulichen Futter sprechen, dann meinen wir damit eigentlich jetzt in der Tierernährung ein Futter, was im Dünndarm möglichst weit verwertet wird. Und dann hättest du nämlich auch eine geringe Kotmenge, logischerweise, weil ja viel aufgenommen wird. Das heißt, ein Futter, was beispielsweise sehr wenig Ballaststoffe hat. Ja, Ballaststoffe sind unverdaubar, das sind ja eigentlich, ja, wie der Name schon sagt, nur Ballaststoffe, das heißt, die werden mitgegessen, gefressen, tun ihre Funktion im Darm erledigen, ja, die da wäre eben eine Regulierung von der Peristaltik, Substrate für die Bakterienflora, also auch präbiotische Funktionen und so weiter und sonst wichtig für die Gesundheit, erhöhen auch das Kotvolumen und so weiter und so fort. Wenn du das nicht hast, dann hast du wirklich ein Futter, was eben zu wenig Kot führt und tatsächlich auch eher länger im Darm bleibt, als jetzt tatsächlich ein Futter, was viele Ballaststoffe hat, wo das auch so ein bisschen angeregt wird. Also es ist fast umgekehrt, wie man es meinen würde.
Ah, okay.
Ja, genau. Und deswegen ist auch es nicht pauschal schlimm oder schlecht zu bewerten, wenn ein Hund jetzt viel Kot absetzt, weil es hat auch etwas damit zu tun, welche Zutaten der hat. Wenn der Hund jetzt viele Ballaststoffe bekommt, lass es pflanzliche Fasern sein, Flohsamenschalen oder auch Gemüse oder sowas in der Art, dann ist das auch aus meiner Sicht natürlich ein gesundes Futter, weil Ballaststoffe einfach für die Darmgesundheit ganz wichtig sind. Und der Darm ist wichtig für das Immunsystem und das wissen wir alle, dass es halt eine Riesenfunktion hat.
Und es gibt mehr Menge, Volumen.
Und dann gibt es halt mehr Volumen. Deswegen, ja, wenn der Hund jetzt viel Kot absetzt und das Futter hat viele Ballaststoffe, dann erwarte ich das. Dann gehört das so. Es muss so sein. Mhm. Wenn ein Hund jetzt aber beispielsweise ein ballaststoffarmes Futter hat und setzt so große Kotmengen ab, dann muss ich davon ausgehen, dass die Qualität der Rohstoffe im Vergleich halt, ich will das jetzt nicht so schwarz-weiß betiteln, gut oder schlecht, aber halt im Vergleich nicht so gut ist, weil per se Verdaulichkeit jetzt auch kein Gesundheitskriterium sein muss. Ja, wenn ich jetzt, also das macht auch für den Hund, wenn der Hund zwei Haufen macht oder drei, hat das jetzt keine gesundheitliche Relevanz für den. Wenn der jetzt eine bestimmte Erkrankung hat, kann das schon sein, dass du mit diesen Schrauben versuchst zu spielen, um den Körper zu entlasten. Aber wenn wir jetzt nur von einem ganz gesunden Hund mal reden, spielt das da eigentlich wirklich nicht so die große Rolle. Und du hast insbesondere im Bereich von Eiweiß, also die Proteinqualität, gibt es halt schon größere Unterschiede. Und du hast vorhin, da musste ich schmunzeln, bei der Milka die Leckerlis so en passant erwähnt.
Ja.
Ja, genau. Und
Lob, also selbst Lob.
Ja gut, warte, was ich sage. Aber gerade bei Leckerlis ist es so, da ist ja auch der Markt vielfältig. Und was Hunde natürlich super gerne mögen, sind diese ganzen Kauartikel. Ja, wir kennen sie alle.
Da kommen wir gleich dazu.
Kommt eine Frage dazu?
Ja, würde ich jetzt sofort.
Soll ich dann,
darf ich da einsteigen?
Ach so, ja, wenn du, dann mach das mal.
Weil die passt jetzt ganz genau wie
Faust aufs Auge.
Genau.
Ja, dann?
Der Oskar, der hat nämlich zu Kauartikeln eine Frage. Okay. Meine Hunde bekommen ab und zu Kauartikel, wie zum Beispiel Rinderkopfhaut. Ich finde die am nächsten Tag meistens in unverdauten Stückchen im Kot wieder. Mhm. Die Haufen sind aber sonst wie immer nur etwas größer. Genauso ist es auch mit Tofu-Stückchen. Ui, die essen nie. Das, hat das irgendeinen negativen Einfluss zum Beispiel auf die Darmflora?
Nee, wahrscheinlich nicht. Also kaum, so wie er es beschreibt. Interessant. Also worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich, dass diese, wie er es auch gibt, Rinderkopfhaut, also alles, wo du Bindegewebe hast, also Sehnen, Kopfhaut, getrocknete Ohren, getrockneter Pansen, getrocknete Lunge, Haut allgemein, das sind ja diese ganzen Büffelhautknochen, dieses Bindegewebseiweiß ist nicht so hochverdaulich wie jetzt Muskeleiweiß. Das bedeutet, ein Teil passiert den Dünndarm, ja, wird einfach vom Körper nicht aufgenommen und die Bakterienflora ist ja auch noch am Start. Die kann das ja auch verwerten. Das ist auch meistens das, wo es dann eben übel stinkt, ja. Und je nachdem, wie empfindlich die Hunde sind, kann das nicht nur zu Blähungen führen. Jetzt hier bei dem Hund vom Oskar scheint es nur so zu sein, dass er die Stücke wiederfindet, aber jetzt die Kotkonsistenz nicht verändert ist. Weil das hat man schon häufiger, dass die Tiere dann so einen weichen oder breiigen Kot haben. Ich kann mich da auch an einen Fall von, weiß ich nicht, 10 Jahren, 12 Jahren erinnern. Es war so einer der ersten, wo ich auch gedacht habe, ach, guck mal hier. Das war so ein Geschwisterpaar, zwei Labradore, die auch exakt das gleiche Futter hatten, Männlein, Weiblein. Und der eine von den beiden hatte halt eben schon seit jeher immer weichen Kot, mal wässrig sogar abends. Also ganz unterschiedlich, alle Untersuchungen negativ. Ich weiß noch, ich erinnere mich deswegen so gut dran, weil ich in der Beratung fast vergessen hätte, nach Leckerlis zu fragen. Ja?
Da war's.
Und dann, wir haben schon ewig, ich hatte schon eine Strategie, ja, wir machen jetzt irgendwie eine Eliminationsdiät, Allergieverdacht. Und dann ist ja, wie schaut es eigentlich aus mit Kauartikeln und so? Und dann kam halt raus, dass der wirklich jeden Tag irgend sowas kriegt, beide. Und ich gesagt, ach so, ja gut, dann schauen wir doch mal, bitte erstmal das weglassen. Und ich weiß, ich habe dann nach 3 Wochen angerufen, habe quasi der Besitzerin hinterher telefoniert, weil ich nichts mehr gehört habe. Und tatsächlich war es weg. Ja, es war schlagartig weg. Sie hat es auch nochmal probiert, gleich wieder durchschlagenden Effekt. Wenn sie jetzt so frische, so Knorpel oder so vom Metzger gegeben hat, dann hatte der nichts. Ja, sie hatte gute Alternativen. Es war wirklich auch nochmal dieser Trocknungsprozess. Und der andere Hund hatte halt gar nichts. Der hat dann ein bisschen abgenommen noch. Sozusagen war dann ein positiver Nebeneffekt. Aber das war für mich so so erhellend, sage ich jetzt mal. Ich dachte, ach, guck mal, man darf auch nicht davon ausgehen, wenn man mehrere Tiere hat und der eine verträgt, dass es nicht am Futter liegen kann. Und wir waren da auch wirklich schon auf der klinischen Schiene unterwegs und er hat ja auch schon viele Untersuchungen machen lassen. Und dann sind es halt manchmal nur so blöde Kauartikel. Und jetzt zum Oscar würde ich einfach sagen, wenn er Stückchen wiederfindet, dann kaut sein Hund es halt nicht. Die werden halt so abgeschluckt, weil auch diese Zerkleinerung, die hast du nur durchs Kauen in mechanischer Form, was die Hunde ja nicht machen. Mhm. Ja, deswegen macht es auch bei Hunden einen großen Unterschied, wenn du denen beispielsweise Hirse gibst, ja, im Vergleich zu uns Menschen, weil wir ja doch, oder wenn wir jetzt überlegen, wenn wir Müsli essen, da kauen wir ja doch drauf rum. Das tun Hunde jetzt in dem Sinne nicht. Und deswegen hast du da auch häufiger oder auch Karottenstückchen oder sowas, dass du das wirklich im Kot wiederfinden kannst. Jetzt hier sind es die, die Stückchen von der Rinderkopfhaut und auch mit dem Tofu. Da kann ich jetzt nur spekulieren, dass das vielleicht getrockneter Tofu ist oder so. Irgendwie so wie Tofu-Schnitzel, ich weiß es nicht. Oder dass der Hund die auch wirklich einfach so abschluckt, dass es vielleicht Würfelchen sind. Und auch da, es reicht weder die Zeit im Dünndarm aus, noch diese Mechanik im Magen, um das irgendwie alles zu zermatschen. Mhm. Und das liegt dann einfach nur daran, dass das nicht gekaut wird. Also im Versuch müsste Oskar mal den Tofu dann pürieren oder ganz mini kleinschneiden. Und ich denke nicht, dass das irgendeinen Einfluss auf die Darmflora hat. Okay. Also man stelle sich vor, wenn das so schnell alles entgleisen würde, dann, ich meine, der Darm ist ja echt ein super Organ, ne? Wenn du dir überlegst, was da alles so reingeht. Das ist ja eigentlich alles super. Ich sage das jedes Mal, wenn wir irgendwie über Organe reden.
Jetzt hast du ja gerade das Bindegewebe angesprochen. Mhm. Viele Halter, die schauen ja auf den Fleischanteil. Ne? Mhm. Und bedeutet denn ein hoher Fleischanteil automatisch eine bessere Verdaulichkeit, frage ich dich, und gibt es denn da Unterschiede zwischen verschiedenen Proteinquellen, also wie du schon gesagt hast, Bindegewebe oder Muskelfleisch oder Innereien?
Genau, also den großen Unterschied macht wirklich aus Bindegewebe ja oder nein. Mhm. Theoretisch hätte ein höherer Muskelfleischanteil eine bessere Verdaulichkeit, wenn es denn auch wirklich ein höherer Muskelfleischanteil ist. Denn wenn du jetzt bei Dosenfutter dir die Zutatenliste anschaust, dann ist das ja nicht so genau dort beschrieben. Meistens steht da nur Fleisch oder manchmal steht da auch dann nur, was weiß ich, Rind oder so, dass du es nicht so genau weißt. Und es ist auch nicht davon auszugehen, dass da nur Filet rein oder, ne? Also Filet ist jetzt natürlich übertrieben, aber ich will es ein bisschen bildlich machen, dass da jetzt wirklich nur das Beste vom Besten sozusagen reinkommt. Überleg dir, was essen wir nicht, ja? Wir haben unser Rind, unser Huhn, ja, wir haben die Teile, die in die Lebensmittelkette gehen und wir wollen natürlich das hochwertige Muskelfleisch, auch alles gut so, und du hast dabei auch noch Abschnitte, dann hast du auch, das nennt sich mechanically deboned meat, das heißt, das sind sozusagen nochmal, wenn du jetzt auch so von Knochen oder sowas noch die Reste hast, wo dann noch mechanisch die restlichen Fleischdings mit abge, also ja,
schabt.
Genau, getrennt, ja, so. Und das heißt, da kannst du natürlich trotzdem noch Bindegewebsanteile haben, manchmal vielleicht auch sogar ein paar Knochenanteile. Gut, das ist jetzt wieder mehr so Trockenfutterbereich, wo dann daraus dann eben auch Fleischmehl gemacht wird und so weiter und so fort. Und das heißt, da gibt es dann durchaus auch Unterschiede. Das heißt, man kann es jetzt nicht so direkt erkennen. Es gibt einen Fall, da sind wir aber im Diätfuttermittelbereich, also in diesen Futtern, ich sage mal Tierarztfutter, sind sie ja lange schon eigentlich nicht mehr, aber die Futter, die du früher nur beim Tierarzt bekommen hast für die kranken Tiere. Und da gibt es auch dieses Gastrofutter, ja, also speziell für Magen-Darm-Patienten. Und da ist ein Kriterium, was auch per Verordnung so vorgegeben ist, dass er eben die Proteinverdaulichkeit einen bestimmten Wert haben muss. So, das heißt, bei solchen Futtern kannst du schon davon ausgehen, da jetzt speziell Muskelfleisch dann nur drin ist, wieder eine andere Frage, aber dass jetzt einfach du da mit einer sehr guten Verdaulichkeit rechnen kannst und musst. Und ich vermute, da kommen noch Fragen dazu, weil ich jetzt nur von den Zutaten gesprochen habe, aber natürlich ist auch die Zubereitung, habe ich jetzt ein Fleischmehl, habe ich jetzt eine Dose, mache ich jetzt eine hausgemachte Ration in meinem eigenen Kochtopf, fütter ich es roh. Ja, also du hast ja auch von der Zubereitung nicht nur die mechanische Zerkleinung, natürlich auch von der Zubereitung noch je nach Buttermittel Unterschied. Aber ich
da kommen noch einige Fragen.
Ich glaube auch. Ich lass das jetzt erstmal so stehen.
Jetzt hast du ja schon mal auf alle Fälle vorhin gesagt, dass diese Schwarz-Weiß-Schema weicher Kot, schlechte Verdaulichkeit, harter Kot, gute Verdaulichkeit, dass das schon mal nicht stimmt.
Nicht zwingend. Also genau. Und
genau, jetzt komme ich nämlich zu einer weiteren Hörerfrage. Die Ann-Kathrin, die schreibt uns: Ich habe eine 2-jährige Kaninchendackelhündin namens Romy, sie wiegt 3,6 Kilo.
Süß.
Kann man sich vorstellen, wie süß.
Ja, voll.
Und hat zum Glück ihr Idealgewicht. Mhm. Lange habe ich nach dem passenden Futter gesucht, aufgrund von Unverträglichkeiten und auch ihrem wählerischen Verhalten. Mhm. Mehr eine Katze, der kleine Kaninchen. Aktuell füttere ich ein softes Trockenfutter. Monoprotein Pferd. Sie frisst es sehr gerne und verträgt es auch gut. Mhm. Hat auch kein Sodbrennen mehr.
Okay.
Jedoch hat sich die Anzahl der Kotabsätze verändert. Aktuell setzt sie 3 bis 4 Mal täglich Kot ab. Die Konsistenz ist optimal.
Okay.
Ja, muss sie sich da Sorgen machen?
Nee, grundsätzlich nicht. Wir wissen natürlich jetzt nicht, was vorher war. Also ist es jetzt weniger geworden oder ist es mehr geworden? 3 bis 4 Mal ist alles noch im Rahmen. Würde ich jetzt sagen, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, das ist jetzt, ob das 3 oder 4 Mal ist, halt vielleicht lästig für dich als Besitzer. Es gibt aber auch Hunde, die genauso häufig Kot absetzen, wie sie Mahlzeiten bekommen. Ja, 3 Mahlzeiten, 3 Kothaufen. Dann hängt es natürlich noch davon ab, wie oft können sie eigentlich Gassi gehen. Ja, also du hast da natürlich auch noch so eine gewisse Gewöhnung. Wenn die jetzt nur 2 Mal Gassi gehen, dann setzen die vielleicht auch nur 2 Mal ab. Dann hast du Hunde, die in einem Gassigang 3 Mal nacheinander und dann ist auch meistens der 3. nicht mehr so fest. Ja, also weil einfach dann diese eingedickte...
Ich habe euch gewarnt.
Ja, aber genau, das heißt... Sie sagt, er hat keinen Sodbrennen mehr, es scheint gut zu schmecken, die Konsistenz ist optimal. Jetzt sind es 3 bis 4 Haufen. Wir wissen jetzt nicht, ist es super viel im Vergleich zu vorher. Es hat sicherlich was damit zu tun, dass sie das Futter gewechselt hat. Also mit der Qualität, mit der Art, der Fleischart. Also ob du jetzt Huhn hast oder Rind oder Pferd, das ist alles gleichermaßen verdaulich, wenn wir von Muskelfleisch reden. Das, was natürlich den Unterschied macht, ist eben, wenn das ein Trockenfutter ist, wird da ein Pferdefleischmehl drin sein. So, das ist schon so ein bisschen exotischer im Sinne von der Verfügbarkeit. Ja, also noch krasser wird es bei anderen Exoten wie Känguru und Co. Und da kann man zuweilen tatsächlich beobachten, dass die Verdaulichkeit bei diesen Futtermitteln, auch wenn sie Monoprotein sind und nicht manchmal etwas schlechter ist als bei jetzt anderen Quellen, weil du vielleicht bei sowas, ich habe es vorhin gesagt, dieses MDM-Fleisch, dieses Mechanically Deboned Meat, auch unterschiedliche Asche, Knochenanteile hat, was wiederum einen Einfluss auf die Verdaulichkeit hat. Und das würde ich jetzt hier fast vermuten. Mhm. Ist aber nicht schlimm.
Jetzt wissen wir aber gar nicht, ob es nass- oder Trockenfutter ist.
Also wenn es soft, aber sie hat doch geschrieben, softes Trockenfutter.
Genau, stimmt.
Doch.
Softes, ich habe zugehört. Ich habe es mit der nächsten Frage, glaube ich, verwechselt. Da möchte ich noch anmerken, viele Halter, die glauben ja, Nassfutter sei grundsätzlich besser verdaulich als Trockenfutter. Stimmt das denn, Julia, oder entscheidet am Ende was ganz anderes über die Verdaulichkeit? Also die Ann-Kathrin hat ja geschrieben, sie füttert ein Soft-Trockenfutter. Mhm.
Ja, also.
Wie bestimmt man denn Verdaulichkeit?
Okay, also Verdaulichkeit gibt es verschiedene Methoden, die eigentlich üblich ist, sage ich jetzt mal, auch in der Tierernährung, ist tatsächlich, Achtung, Triggerwarnung, über einen Verdaulichkeitsversuch. Ja, also auch etwas, was du tatsächlich anmelden musst als Tierversuch, ist auch ein heikles, emotionales Thema, was manchmal ein bisschen aufgebauscht wird. Vielleicht erkläre ich mal kurz, wie sowas abläuft, um da auch mal vielleicht so einen Mythos so ein bisschen entgegenzugehen. Ein Verdaulichkeitsversuch sieht folgendermaßen aus. Du hast eine bestimmte Anzahl an Tieren, 5 bis 10 in der Regel, die so eine Anfütterungsphase haben. Das sind in der Regel 3 Tage, wo die quasi auf das Testfutter umgestellt werden. Und dann hast du eine 5-tägige Bilanzphase, nennt sich das. In diesen 5 Tagen wird die Futtermenge und die Kotmenge genau quantifiziert. Also es wird abgewogen, was frisst der Hund. Es wird abgewogen, hat er was übrig gelassen. Es wird abgewogen, was scheidet der aus. Man beurteilt dann auch die Konsistenz, ja. Und dann wird Futter und Kot ins Labor gebracht, dort analysiert auf Proteingehalt, Trockensubstanz, whatever, was man, also so die Parameter. Und dann geht das Ganze in eine rechnerische Formel. Futter minus Kot geteilt durch Futter mal 100. Und dann hast du die scheinbare Verdaulichkeit von der Trockensubstanz, vom Protein oder sowas bestimmt. Das heißt, die Tiere haben jetzt in der Zeit keine, sage ich jetzt mal, irgendwie körperlichen Einschränkungen. Ja, ich habe solche Versuche auch tatsächlich mal betreut. Und abgesehen davon, dass du halt die Tiere sozusagen in der Zeit einzeln halten musst, weil du musst halt den Kothaufen zuordnen können, du kannst sie nicht in der Gruppe halten, haben die eigentlich sonst wie auch immer, also wie sonst halt auch so ihren Ablauf gehabt. Und ich sage das deshalb auch, weil im Endeffekt, warum machen das Firmen? Weil sie halt prüfen wollen, bevor ihr Futter auf den Markt kommt, ob die Verdaulichkeit gut ist. Und das hat was auch mit dem Herstellungsprozess zu tun. Gerade jetzt auch bei Trockenfutter das Thema Aufschluss von Kohlenhydraten. Das nennen wir auch Gelatinisierung. Weil wenn Kohlenhydrate nicht ausreichend aufgeschlossen sind, dann gibt es Durchfall. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Nicht nur beim Hund, auch beim Menschen würde es das geben.
Aber das ist ja Extrudieren beim Trockenfutter, ne?
Ja, ja, aber das ist ja auch, also durch das Extrudieren machst du ja mit Dampf und Druck und Hitze in kurzer Zeit, wie so ein Schnellbackverfahren, diesen Aufschluss von der Stärke. So, wir hatten auch schon mal, ich weiß noch, als ich in der Uni war, gab es auch mal einen Fall, das war total spannend, wo tatsächlich quasi bei einer Charge vermehrt Durchfall aufgetreten ist bei den Hunden und wir haben dann das Futter ins Labor gekriegt und da haben wir tatsächlich, so, ich weiß nicht, wenn jetzt hier ein Student mithört, Lugolsche Lösung kennt man vielleicht noch, wo du Stärkekörner mit anfärbst, wenn die eben nicht aufgeschlossen sind. Also da haben wir wirklich gesehen, dass die Stärke in den Kroketten noch roh war zum Teil. So, also da hat einfach im Herstellungsprozess was versagt und dann konnte man das ganz gut sozusagen den Fehler identifizieren und dann auch beheben. Aber für sowas brauche ich halt auch solche Verfahren. Es gibt natürlich auch schnellere Verfahren, dass du halt irgendwie in vitro ja da Sachen auch simulieren kannst. Das gibt's auch, das wird auch angewendet. Aber ich wollte einmal so über dieses heiße Thema auch sprechen, weil ich meine, klar, Tierversuche wollen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Ich finde es nur, wenn man das immer so pauschal sagt, oder es gibt Hersteller, die sagen, also wir machen ja keine Tierversuche, ist auch in Ordnung. Aber die das machen, prüfen im Endeffekt auch ihre Qualität. Und auch Bedarfswerte und Co. sind irgendwo auch gestützt auf Untersuchungen, Berechnungen, whatever, wissenschaftlichen Grundlagen. Insofern, genau, das nur mal am Rande erwähnt, also so bestimmt man das tatsächlich. Ja? Und deswegen trügt es halt auch manchmal. Und weißt du, jetzt weiß ich wieder, was ich vorhin noch sagen wollte, zu der Ann-Kathrin vorher mit den 3 bis 4 Haufen. Das Faszinierende ist, und das müsst ihr mir jetzt einfach glauben, es wäre zu kompliziert und zu langweilig, das in Zahlen nachzubeweisen, dass wenn die Verdaulichkeit eines Futters sich um 10% unterscheidet, das ist jetzt nicht viel, ja, sind wir uns einig, jetzt 80%, 90%, dann macht das aber die doppelte Kotmenge aus. Also ein Futter, was 10% schlechter verdaulich ist als das vorherige, wird der Hund die doppelte Kotmenge absetzen. Das heißt, bei Ann-Kathrin, wenn das Futter vielleicht nur 3-4% schlechter verdaulich ist, ich unterstelle jetzt einfach mal, dass der Hund vorher 2 Haufen abgesetzt hat, könnte das schon diesen geringen Unterschied von 3 bis 4 Mal sozusagen erklären. Das ist halt ganz, ganz faszinierend. Und du hast auch diesen Effekt, wenn du jetzt von einem Fertigfutter auf eine selbstgekochte Ration umstellst, weil du bei der selbstgekochten Ration von den Zutaten eigentlich immer eine bessere Verdaulichkeit hast und bei Fertigfutter so im Bereich von 90 dich bewegst und im Bereich von frischem Fleisch oder auch aufgeschlossenen Kohlenhydrate bist du bei über 95 bis 98 teilweise. Und dann haben wir nämlich hier genau diesen Unterschied. Also ein typisches Nassfutter hat eine Verdaulichkeit von 90%, ein typisches Trockenfutter 85 bis 90, manche auch 80. Da haben wir wieder diese geringen Unterschiede und das macht halt total viel aus. Lustigerweise ist halt, weißt du, gerade weil der Tierbesitzer das ja merkt, dann sieht der ja, oder hier wie Ann-Kathrin ja jetzt 3, also das ist ja irgendwas, kann doch da nicht stimmen, aber eigentlich ist alles okay, aber irgendwie bin ich da irritiert, weil der Effekt halt manchmal so offensichtlich ist. Und vor vielen Jahren ist ein bisschen abgeflaut, Gott sei Dank, aber diese ganzen Schwarzgeschichten, ne, über Tierfutterhersteller, also die beruhen unter anderem auch auf sowas, dass man sagt, ja, der Hund setzt ja oder das Barfen. Ja, das Barfen, also ne, da in dem Industriefutter ist ja nur Schrott drin, Füllmittel, alles, was der Hund nicht verdauen kann, muss ich einfach sagen, nein, weil wir einfach diesen geringen Unterschied schon rein von der Herstellung und auch von den Zutaten, was die halt hergeben, haben, sodass das einfach erwartbar ist und ein ganz normaler Effekt des Futters und nicht, weil der Hund vom Wolf abstammt und dann man gebe ihm Getreide und sich zu Tode, so ungefähr. Das, nein, das stimmt nicht.
Genau. Jetzt hast du ja schon angesprochen, dass bei dem Extrudieren, beim Trockenfutter, dass da die Kohlenhydrate aufgeschlossen werden. Ne?
Müssen, ja, genau. Mhm.
Und da möchte ich mal zu dem Punkt der Verarbeitung kommen.
Ja.
Neben dem Extrudieren fürs Trockenfutter, hast du ja schon gesagt, man kann selber kochen und da kann man dämpfen, dünsten, backen, braten. Da haben wir eine Frage von der Huta.
Ja.
Meine beiden Hunde haben leider seit Anfang an Probleme mit dem Magen und der Verdauung. Mittlerweile haben wir das aber gut im Griff. Da Trocken- und Nassfutter leider bei uns nicht funktionieren, kochen wir mittlerweile.
Ah, ja.
Hier bereiten wir das Futter entweder in einem großen Topf zu oder im Dampfgarer. Huta sagt, mir ist aufgefallen, dass das Futter aus dem Dampfgarer irgendwie noch besser von meinen Hunden verwertet wird. Weniger Kotabsatz und nur sehr kleine Kotabsatzmenge. Mich würde interessieren, ob sich die Garmethode wirklich auf die Verwertbarkeit auswirken kann. Zum Nachvollziehen, gegart werden Muskelfleisch, Innereien, Fett, Kartoffeln, Fenchel und Möhren.
Sehr spannend. Hätte ich jetzt so nicht erwartet, weil du jetzt insgesamt hier zwei Kochprozesse hast, also zwei Hitzebehandlungen von dem Futter, und ich hätte da jetzt wenig Unterschied in der Verdaulichkeit erwartet. Du hast natürlich Unterschiede jetzt bei Thema wasserlösliche Vitamine, dass das beim Dampfgaren, dass die besser erhalten werden, weil du halt nicht die Temperaturen da hast, aber dass sie jetzt wirklich so einen Unterschied auch von der Kotmenge und sieht, das finde ich interessant. Da wäre es jetzt für mich spannend zu wissen, ob wirklich die Zubereitung und die Mengen exakt die gleiche ist. Ja, weil großer Topf, ich weiß nicht, vielleicht schnippelt sie das nicht ganz so klein dann, weil vielleicht der Dampfgarer kleiner ist. Also das Einzige, was ich mir hier erklären könnte, jetzt vom Logischen, wäre, dass die Zubereitung ein bisschen unterschiedlich ist, im Sinne von, wie wird das Ganze zerkleinert oder wird es vielleicht hinterher nochmal püriert oder so. Weil ansonsten Muskelfleisch und Innereien, also grundsätzlich diese Eiweißquellen, da macht es tatsächlich wirklich keinen Unterschied, ob du es garst oder nicht garst. Da gibt es auch eben Studien dazu, auch beim Hund, auch bei Katze, dass rohes versus gekochtes Fleisch die gleiche Verdaulichkeit aufweist. Also da kann ich nicht wirklich was nach oben schrauben. Bei Fett auch nicht. Kartoffeln als Stärketräger, da ist der Unterschied gigantisch. Ja, also rohe Kartoffel, zero Verdaulichkeit, und die musst du natürlich entsprechend garen. Und wenn du jetzt da, kann es auch sein, manche Hunde, wenn du mehlige Kartoffeln hast, dass die das besser vertragen. Ich habe auch schon Hunde gehabt, die, wenn die Kartoffeln gekocht wurden, wieder abgekühlt und dann erst gefüttert, dass das auch nicht so gut war, wie wenn die frisch sozusagen direkt verfüttert wurden. Und auch das lässt sich sogar bei der Kartoffel erklären, denn die Stärke, in der das vorliegt bei der Kartoffel, ist so, das sind ja auch so Strukturen, das sind wunderschöne Bilder, wie diese Stärkegranular in den unterschiedlichen Kohlenhydratquellen aussieht. Und das kann da ja quasi so rekristallisieren, und dann die können da, ist die Verdaulichkeit etwas schlechter, weil letztlich, wo agiert dann neben...
Wenn's abkühlt.
Ja, und dann wieder, weil das sozusagen rekristallisiert, und dann sind diese Granula, ich sag jetzt mal salopp, geschlossen oder so. Weil du, wie wird es verdaut? Die Enzyme, ja, die Enzyme, die ja im Dünndarm dann sozusagen von der Bauchspeicheldrüse dahin abgegeben werden, die müssen das Ganze ja zerkleinern. Und die Enzyme sind ja jetzt keine kleinen Männchen, die da rumlaufen und sagen, lass mich mal da durch, sondern die wirken natürlich auch an der Oberfläche. Und deswegen macht es natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt ein großes Stück Kartoffel habe oder eine pürierte Kartoffel, weil die Oberfläche ja eine ganz andere ist, wo die Enzyme dran wirken können. Und bei dieser Kartoffelstärke hat es eben tatsächlich was mit dieser Rekristallinisierung durch den Abkühlprozess zu tun. Ist aber selten. Ja, also nicht, dass es jetzt alle denken, aber es ist schon, also im Detail kann man da schon echt sehr spitzfindig werden in der Tierernährung. Und ansonsten Fenchel und Möhren, also Gemüse, ist grundsätzlich das Prinzip, je besser zerkleinert, desto besser verdaulich. Und da ist natürlich auch eine Garmethode förderlich für die Verdauung, für die Verdaulichkeit. Aber dass dann Unterschied zwischen Kochen und Garen, Dampfgaren.
Dampfgaren,
ist,
genau.
Das ist eigentlich nicht so zu erwarten. Trotzdem.
Ja, Erfahrungswerte.
Ja. Du hast aber es wäre spannend zu wissen, also.
Ja. Wie genau sie es zubereitet.
Ja, ob es da irgendeinen Unterschied gibt. Mhm. Ansonsten hätte ich tatsächlich keine Erklärung dafür.
Jetzt hast du, glaube ich, gerade gesagt, zwischen Rohfütterung und gekocht gibt es keinen Unterschied.
Beim Fleisch, beim Eiweiß, Fleisch. Genau.
Okay, wir haben nämlich das Barfen und die Rohfütterung noch gar nicht angesprochen.
Ah, okay.
Es werden ja nicht nur Hunde gebarft, sondern auch Katzen vertragen Rohfütterung. Die Caro, die hat 3 Katzen und folgende Erfahrungen gemacht. Hallo ihr zwei. Erstmal möchte ich euch sagen, dass ich euren Podcast unglaublich gerne höre.
Dankeschön.
Und ich mich über wirklich jede Folge freue. Von mir aus könnten die Folgen gern noch länger gehen.
Ach. Ach nein.
Wer fällt mir hier in den Rücken? Moment.
Wir haben jedes Mal immer das Thema mit der Länge. Wir schaffen es ja Gott sei Dank auf eine Stunde. Aber okay, gut zu wissen.
Okay, die Caro hat eine Frage. Ich habe 3 Katzen. Mhm. Wir haben zu Beginn ausschließlich sogenanntes hochwertiges Nassfutter gefüttert. Also viel Fleisch. Fleischanteil und etwas Gemüse. Sie hatten ständig mit weichem, stinkenden Kot zu tun. Kotproben habe ich auch oft sehr ins Labor gegeben, aber da kam nichts Auffälliges bei rum.
Ja.
Irgendwann habe ich dann auf roh umgestellt, weil es echt nicht mehr auszuhalten war. Ich möchte jetzt nicht alles vorlesen, was vorzufinden war. Okay. Rückblickend betrachtet könnte es eventuell daran gelegen haben, dass ich zu schnell zu viel gewechselt habe. Aber auch, als ich dann eine Woche nur eine Sorte gefüttert habe, war es durchwachsen. Trotzdem möchte Katze 2 ab und zu gerne Nassfutter fressen und es bekommt sie auch. Aber dann passiert genau das, weswegen ich umgestellt habe. Der Kot wird weicher, stinkt rund und so weiter. Bei Katze 1 ist das zum Glück nicht mehr der Fall und Katze 3 frisst gar kein Nassfutter mehr.
Super.
Sie will nur Roh- und Trockenfutter. Woran kann das liegen? Habe ich ein besonderes Sensibelchen hier, also Katze 2? Ausgerechnet, sie liebt Nassfutter so sehr. Ich habe schon verschiedene Nassfutter getestet, viel Fleisch, weniger Fleisch, also immer dasselbe Ergebnis.
Ist lustig, also ich habe so eine bildliche Vorstellung von Katze 1 bis 3, also es ist ein buntes Potpourri, wie es halt so klassisch für die Katzen ist. Also ich denke, dass hier tatsächlich genau das ist, was wir vorhin schon mal angesprochen hatten, dass du bei Nassfutter halt einfach von den Proteinquellen da durchaus auch nicht nur reines Muskelfleisch vorfindest, zum einen. Zum anderen ist Nassfutter jetzt in der Regel auch nicht wirklich ballaststoffreich. So, das könnte man hier vielleicht mal versuchen, ob das eventuell einen Einfluss macht. Sie hat ja gesagt, der Kot ist noch geformt. Gut, mit dem Stinken weiß ich jetzt nicht. Da hätten jetzt Ballaststoffe nicht zwingend einen Einfluss drauf. Aber das wäre vielleicht zumindest mal ein Versuch wert, dass man mal ein bisschen Futterzellulose oder Flohsamenschalen oder auch gern unser Wettbiom, das ist eine Mischung, da mal testet. Aber dass dieses Barf dann in dem Falle, gut, wir wissen auch jetzt hier nicht genau, wo sie das kauft, weil es gibt auch Barfmischungen im Futterladen, wo du auch, also da steht dann Muskelfleisch drauf und du schaust dir das an und denkst dir, okay, Muskelfleisch ist eigentlich nicht weiß. Also wo du auch siehst, dass da Bindegewebe mit dabei ist. Also
und was ich noch kurz anwerfen möchte, was für mich nicht ersichtlich ist, wenn sie roh füttert, wie groß da der Gemüseanteil zum Beispiel ist.
Ja, das kann natürlich auch noch mit einer Rolle spielen. Gemüse werden jetzt
roh
da schon
zum Beispiel, rohes Gemüse bei der Katze?
Es gibt nichts, was es nicht gibt bei der Katze. Es gibt auch Katzen, die das fressen. Okay. Ja. Aber Gemüse hat natürlich auch wiederum Ballaststoffe. Ne? Also es hat was mit dem Futter zu tun. Mich überrascht es und schockt es null, ja, weil das klassisch ist. Da macht sie jetzt auch nichts falsch. Es ist auch alles nicht dramatisch. Vermutlich ist die eine Katze etwas sensibler als die anderen, ne, wie diese 2 Hunde, die Labbis, von denen ich vorhin erzählt hatte, die auch das Gleiche gekriegt haben und der eine hatte weichen Kot und der andere nicht. Und gut, dass die natürlich das immer wieder einfordert, obwohl dann der Besitzer die Schere rein hat, ist halt typisch Katze, würde ich jetzt mal sagen. ich hätte sonst vielleicht als Tipp auch das, was ich angesprochen habe, ob sie vielleicht in diesem so ein bisschen Diätfutterbereich oder Magen-Darm-Bereich, gibt es ja auch durchaus im freien Handel schon von verschiedensten Herstellern Angebote, sich da mal ausprobiert. Oder ob sie, das hatte meine Katze früher auch so gerne gefressen, so diese gibt es dann so als kleine Döschen, sündhaft teuer, aber wo du dann wirklich auch noch siehst, das ist jetzt wirklich nur Hühner, Fleisch oder genau, meine hat immer Gelee. Fisch gekriegt mit Gelee oder Soße, ob sie vielleicht das mal probiert und sonst gegebenenfalls einfach ein bisschen dazu mischen. So. Das mit dem schnellen Wechsel, ja, kann auch mal ein Problem sein, also wenn die Besitzer einfach zu schnell zu nervös werden, auch solche Kandidaten haben wir bei uns in der Praxis recht, ja, also immer mal wieder recht regelmäßig, weil du natürlich auch eine gewisse Dauer hast, oder auch eine gewisse Geschwindigkeit, wenn du jetzt Futter umstellst, hat er vorhin gesagt, 1-2 Tage, bis das wieder hinten rauskommt und wenn du dann ständig wechselst, also ich sag ja gerne, einer meiner Leitsprüche, der Darm mag Langeweile und damit meine ich, dass wenn man jetzt sensible Tiere hat, im Zweifel es besser ist, immer eine ähnliche Futterzusammensetzung zu füttern, damit quasi der Darm immer die gleiche Aufgabe hat und sich darauf einstellen kann, statt immer zu wechseln. Und du hast natürlich nass, trocken, roh, nicht roh, da hast du auch einfach von der Zusammensetzung und natürlich auch von der Verdaulichkeit Unterschiede, die jetzt das Tier nicht weiter stören, aber die halt der Besitzer dann schon merken kann. Ja, Katze 1 bis 3, also Katze to be continued. Wir Tick, hören gerne, wie es weitergegangen ist.
Genau. Jetzt habe ich schon mal gesagt, viele Halter, die schauen auf den Fleischanteil. Genau, das hast du aber schon gesagt, also ein hoher Fleischanteil ist nicht unbedingt eine bessere Verdaulichkeit, nee, das kommt auf die Fleischart an.
Die Fleischart, auf die Ballaststoffe, auf auch den Herstellungsprozess, also das ist immer nur einer von vielen, genau.
Und deswegen kommen wir jetzt mal zu den Kohlehydraten und der Verdaulichkeit. Ja. Die Britta, die möchte wissen, mein Bodhi, deutscher Schäferhund, bekommt Nassfutter, womit er leider zu dünn wird. Bei 36 Kilo bekommt er 2x täglich 500 Gramm Ente mit Süßkartoffeln und Zucchini. Gerne würde ich noch Kartoffeln oder die hochgelobten Haferflocken, kommen die von dir, die hochgelobten
Haferflocken? Klingt jetzt fast, als hätten wir eine treue Zuhörerin.
Leider wurde bei den Haferflocken noch nie erwähnt, ob gekocht oder roh die bessere Variante ist. Übergieße ich sie mit kochendem Wasser und lasse sie einweichen. Wenn er die bekommt, wird aber meistens der Kot gleich wieder fluffig.
Okay.
Wie gibst du die Haferflocken?
Ich sage tatsächlich ausprobieren, jetzt mal ganz doof gesprochen, weil also je nach Patient auch, wenn ich jetzt einen habe, wo ich nicht ganz sicher bin, wie empfindlich der ist, dann würde ich immer die obere sozusagen empfehlen und das wäre dann tatsächlich mit heißem Wasser einweichen lassen oder nochmal kurz aufkochen. So. Haferflocken an sich sind eigentlich schon sehr gut verdaulich, deswegen liebe ich die auch so, weil es viele Tiere gibt, denen kannst du es auch einfach zum Futter dazu tun, ein bisschen Wasser dazu, ohne dass es groß einweichen muss. Das geht nämlich auch. Haferflocke ist ja nochmal, gibt ja die feinblättrigen und die groben, heißen die grobkörnig, ich weiß gar nicht, grob. Da würde ich dann zum Beispiel, das wissen wir jetzt hier nicht, und manchmal sind es nur so Kleinigkeiten, tatsächlich auf jeden Fall diese feinblättrigen empfehlen, die einmal kurz aufzukochen, dann mit dem anderen kalten Futter zu vermischen, dass sich der Hund nicht verbrennt. Und das würde ich einfach nochmal testen. Und Kot gleich wieder fluffig, ja, ich gebe ja was Neues rein, auch da hätte ich vielleicht so dann die Bitte, vielleicht mal eine Woche das Ganze zu beobachten, ob sich das über ein paar Tage hin etwas reguliert sozusagen. Genau.
Dann schreibt sie noch, wenn ich ihm Kartoffeln gebe, länger gekocht als üblich, kann ich die später als Stücke im Kot wiederfinden, also noch nicht richtig verdaut. Aber dann kann es nicht richtig weich gekocht sein, wenn
genau.
man Stücke findet,
ja,
oder?
Und es ist dann auch, also hier dann bitte Kartoffelflocken nehmen. Oder Kartoffelbrei machen, das wäre hier ganz wichtig. Das ist genau das, was ich angesprochen habe mit den Stücken, die Hunde kauen nicht. Ich finde jetzt 36 Kilo und 1000 Gramm Futter jetzt nicht so krass viel irgendwie. Ich müsste aber tatsächlich nochmal, also es ist jetzt gerade so ein Eindruck, ich mir denke, weil beim Schäferhund hast du auch oft das Thema, dass die mit der Bauchspeicheldrüse ein Problem haben, weil dann müsste sie 2 Kilo füttern. Also genau.
Aber er nimmt ab, hat sie geschrieben.
Ich würde hier tatsächlich eine Kalorienaufnahme mal durchrechnen, um einzuschätzen, ob das für einen 36 Kilo Hund viel oder wenig ist.
Ist ein Nassfutter.
Ja, also ich finde es jetzt pauschal, schockt mich das noch nicht so bei der Größe. Soll ich mal kurz an den Rechner gehen und mal gucken? Und wir machen eine Minute Pause.
Ja, okay. Zurück aus der Sommerpause.
Nein, so lang war ich jetzt auch
nicht. Und hast du es rausgekriegt?
Ja, ich habe es rausgekriegt. Und ich hatte, mein Instinkt hat mich nicht getrügt. Also ein Hund mit 36 Kilo braucht im Schnitt 1400 Kalorien. Und können wir natürlich noch individuelle Faktoren, Bewegung, Alter, tralala, aber wir nehmen mal den Durchschnitt. Und ich habe jetzt zwei verschiedene Nassfutter mit Ente und Süßkartoffel als Zutat verglichen. Das eine hat ein bisschen mehr Kalorien, das andere ein bisschen weniger. Und bei dem einen komme ich bei einem Kilo auf 900 Kalorien am Tag.
Oh.
Und bei dem anderen auf 1100. Das heißt hier jetzt auch wieder Vorbericht, ne? Wenn der Body tatsächlich damit zu dünn wird, dann glaube ich, muss die da nochmal 500 Gramm drauflegen. Oder ist wirklich nochmal Kartoffelbrei, feinblättrige, eingeweichte Haferflocken zusätzlich versuchen und dann auch durchaus ordentlich. Ich meine, der wird bestimmt auch noch Leckerlis und so kriegen. Aber da passt jetzt tatsächlich, trotz dessen, dass man das Gefühl hat, es ist ein Kilo, was ja irgendwie viel ist, aber der Hund ist auch, also 36 Kilo ist schon ordentlich. Mhm. Ja. Genau.
Jetzt hast du geschrieben Kartoffeln und sie schreibt nämlich Kartoffelflocken, mit denen kommt sie nicht zurecht.
Ach so.
Sie werden zu klumpig oder zu dünn. Ist das so schwierig? Und was gäbe es noch? Also sie schreibt, kann ich ihm noch was Gutes tun für eine bessere Verdaulichkeit in Form von Kohlenhydraten?
Also Reis ist natürlich auch was, also so matschiger Reis, matschig gekochter Pappreis. Das ist eigentlich auch immer weißer Reis, auch immer eine sehr gute Kohlenhydratquelle.
Nudeln
würden grundsätzlich auch gehen. Hier haben wir wieder das Thema mit der Größe, also Thema Kauen. Da würde ich dann, es gibt doch auch, sind das nicht so griechische, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißen, die sehen auch aus wie Reis, so ganz klar, oder so Suppennudeln oder sowas, weißt du, die dann auch schön klein sind. Ich würde es auf jeden Fall damit, ja sowas, genau, oder diese Blümchen, die du dann so in deine Suppe streuen kannst, sowas würde ich zumindest mal versuchen. Und, ganz wichtig, länger kochen als für uns, also nix al dente, sondern 10 Minuten noch im Topf drin lassen, das gilt für alles im Zweifel, das gilt für Kartoffeln, Süßkartoffel würde auch noch gehen, fällt mir gerade ein. Aber jetzt insbesondere bei den stärkereichen Sachen wirklich 10 Minuten länger als für uns selbst kochen, dass das wirklich matschig ist und auch immer mit ausreichend Wasser. Hatten wir auch schon mal den Fall, total abgefahren. Da wurde einfach zu wenig Wasser verwendet für den Reis, war da nichts mehr drin und der war dann halt einfach noch zu kernig. Und der beste Fall, den ich hatte, muss ich jetzt auch kurz erzählen, der war so lustig. Kleiner Schwank, da war es nämlich auch ein Schäferhund, meine ich. Das war aber ein Kollege, der mir die Fotos geschickt hatte. Mich schocken diese Fotos nicht, die gehören zum Daily Business. Und es war lustig, weil also diese Haufen, das waren zwei, drei Hunde auch, das sah wirklich gruselig aus, also wirklich richtig eklig. Und da waren so ganz viele so weiße Körner drin, Entschuldigung, ganz viele so, mein Gott, so Körner drin und so. Und dann war eben die Frage der Kollegin, ja, also die Hunde kriegen schon Reis irgendwie, kann das Reis sein? Schade, dass man jetzt im Podcast keine...
Ja, ich finde es nicht schade.
Ja gut, ich wusste, dass du es sagst. Ich habe auch gerade gedacht, das klingt jetzt komisch, wenn ich das sage, aber wie gesagt, man kann sehr viel erkennen, deswegen ist das rein vom Fach her schon immer spannend. Naja, lange Rede, kurzer. Es war Reis und die Story dahinter war aber tatsächlich, dass das immer aufgetreten ist, wenn die Frau auf Geschäftsreise war. Der Mann hat das Essen zubereitet und der hat den Reis halt nicht weich genug gekocht. Ganz einfach, ja.
Ganz einfach.
Und um jetzt hier kein Geschlechterbashing zu machen, wir haben auch einen anderen Fall gehabt, das war auch ein Schäferhund, der hatte sogar ein Problem mit der Bauchspeicheldrüse. Da hat der Mann die Zubereitung besser hingekriegt. Da sind die Gemüsestückchen wieder aufgetaucht, die Karotten. Nur wenn sie es zubereitet hat, weil sie hatte irgendwie keine Zeit oder keinen Nerv, das richtig klein zu machen. Also das nur so mal als kleinen Schwank hier.
Aber für die Gleichberechtigung, das finde ich gut, dass du das noch ausgeglichen hast am Schluss.
Ja, aber so viel dazu, also wirklich weich und klein schneiden.
Ich habe noch was zu Kohlenhydratquellen, und zwar die Jessica, die schreibt, ich koche für meine Hündin Perla selbst, da sie relativ empfindlich ist bei diversen Futterbestandteilen. Mhm. So weiß ich genau, was ich füttere und kann bei Bedarf eben Futterbestandteile auch austauschen.
Okay.
Sie kommt aus Italien, also sie mag bestimmt die Pasta und ist vom Aussehen her eine Mischung aus italienischem Windspiel und Podenco.
Ah, okay. Aha, interessant.
So eine dünne, ne?
Ja, das sind so die kleinen, die haben auch manchmal... ganz spannend, auch so ein Kohlenhydrat-Thema, dass die da schon gut mit zurechtkommen, dass die eher ein Problem haben, wenn die zu viel Protein kriegen. Also es gibt auch so ein paar Rassen.
Ist der Italienerin, ne?
Ja, ich weiß nicht, aber es gibt, da gibt es tatsächlich manchmal auch. Okay, aber also
es
auch
könnte, es könnte aber auch noch was Terrierartiges mit drin sein. Aha. Sie ist circa 5 Jahre alt und wiegt 10 Kilo, also eine Kleine.
Ja.
Sie ist sehr sportlich und schlank gebaut.
Okay.
Nun habe ich Anfang des Jahres festgestellt, dass sie auf Kartoffeln allergisch reagiert. Dies äußerte sich durch ständiges Kratzen im Gesicht. Weil du auf Unverträglichkeit raus wolltest.
Ja, also dieses allergisch ist halt immer gleich so ein Schlagwort.
Ich denke,
Allergie oder Unverträglichkeit. Ja. Aber wenn sie sagt, kratzen.
Ständiges Kratzen im Gesicht beziehungsweise an den Augen.
Okay.
Und jetzt versuche ich seit Januar eine alternative Kohlenhydratquelle zu finden, die sie frisst und verträgt.
Ja.
Die meisten Kohlenhydratquellen haben jedoch keine ordentliche Kotkonsistenz gebracht. Von Reis wurde der Kot zu weich, von Haferflocken hat sie Verstopfung bekommen, auch bei Einweichen über Nacht. Von Getreide hat sie Bauchschmerzen bekommen. Zumindest habe ich das in ihr Verhalten rein interpretiert. Nun bin ich bei gekochten Süßkartoffeln und Amaranth, also auch eingeweichte Flocken. Sie bekommt zurzeit Wild aus einer Reinfleischdose, Hirsch, Reh, Wildschwein, dann diese Süßkartoffeln, Amaranth, Insektenöl und Lachsöl sowie eine Vitaminmischung für selbstgekochte Rationen. Die Aufteilung ist in etwa 60% Fleisch und 40% Amaranth und Süßkartoffel.
Okay, also ich, wenn ich mal kurz einhaken darf, ist jetzt tatsächlich etwas fleischlastiger. Muss jetzt kein Problem sein, aber so rein von Beobachtung her haben diese Windhunde oder auch teilweise, ich musste jetzt gerade an einen ehemaligen Praxishund von uns denken, von einer Mitarbeiterin, ein Podenco-Mischling, der nämlich auch eine Allergie auf Kartoffeln tatsächlich hatte. Und das hat sich erst durch, also es hat sich immer durch Jahre durchgezogen. Irgendwann bin ich dann drauf gekommen, dass es die Kartoffeln sind, weil immer die Eiweißquelle ausgetauscht wurde, weil viele Besitzer auch denken, oh, Unverträglichkeit, ich muss das Fleisch wechseln, aber nein.
Auf Känguru.
Es, also, und dann war auch immer Kartoffel, also in der Anamnese war immer die Kartoffel irgendwo ist die mit aufgetaucht. Und aber natürlich enthalten auch Kohlenhydratquellen Eiweiß, wenn nicht so viel wie Fleisch, aber natürlich ist da auch Eiweiß dabei. Das heißt, auch auf jegliche Kohlenhydratquelle kann per se auch eine Allergie sich entwickeln. Also man darf sich nicht nur auf das, immer nur auf die Fleischquellen stürzen. Jetzt der Bericht mit Getreide allgemein Bauchschmerzen, Haferflocken, Verstopfung, Reis sehr weich. Fehlen mir jetzt noch weitere Informationen, wie zubereitet, wie gefüttert, welche Menge, was, wo, wie und wann auch gemerkt. Ne? Weil klar, Haferflocken haben viele Ballaststoffe schon per se mit dabei, ja, während jetzt weißer Reis nicht so ballaststoffreich ist, außer du nimmst jetzt Vollkornreis, wo du die Schalenanteile noch vom Getreidekorn dabei hast. Das heißt, da kann es auch durchaus ein paar Unterschiede jetzt von der Quelle her geben im Detail, die möglicherweise auch die Problematik erklären. Und es scheint zu sein, dass der Hund natürlich jetzt auch durchaus würde ich jetzt schon auch so ein bisschen eher in die Richtung sensibel einordnen, so von dem her. Aber gut, wenn sie jetzt was gefunden hat, auch mit 60, 40.
Genau, diese Amaranthflocken und diese Süßkartoffeln, jetzt schreibt sie nämlich, die Verdauung ist jetzt einigermaßen in Ordnung. Der Kot lässt sich einigermaßen gut aufsammeln und ist teilweise auch segmentiert. Allerdings immer noch zu weich für mein Empfinden. Manchmal scheint der Kot erst okay, aber der letzte Rest kommt ganz weich rausgeplatscht. Okay.
Gut, aber da ist jetzt, muss ich jetzt mal einhaken, auch dieses immer noch zu weich für mein Empfinden, vielleicht eine Vergleichsaufnahme, ja, ist das jetzt, weil natürlich der Hund hat eine Vorgeschichte, ja, das heißt, dieses Thema Output hat da eine Relevanz im Alltag auch. So, und dann achtest du vielleicht auch ganz anders drauf, als wie wenn du es machen würdest, wenn dein Hund noch nie Verdauungsprobleme gehabt hätte. Deswegen ist jetzt hier, möglicherweise ist es für sie zu weich im Vergleich mit dem, was sie vorher erlebt hat, aber vielleicht im Vergleich mit anderen Hunden völlig in Ordnung. Dann hat sie aber trotzdem das Bild im Kopf, es passt nicht und ich muss weiter optimieren. Ne? Also da müsste man jetzt mal ganz konkret das hinterfragen, ob es nicht vielleicht tatsächlich schon in Ordnung ist. Oder ob es, wenn sie auch sagt, man kann es nicht gut aufsammeln, wenn der
einigermaßen. Ja. Und teilweise auch segmentiert.
Ja, also, ne, oder auch woher kommt dieser Unterschied? Jetzt kann ich natürlich auch wieder spekulieren, dass die hier die Reinfleischdose hat, dann hat die Süßkartoffeln keine wenig Ballaststoffe, Amaranth vielleicht ein bisschen und das war's. Also würde ich hier bei diesem Hund auch als allererste Maßnahme eine Ballaststoffergänzung.
Jetzt pass auf, jetzt kommt's.
Okay.
Sie schreibt, um den Kot fester zu bekommen, habe ich angefangen, Akazienfaser unterzumischen. Das ist ja so eine.
Ja, aber das ist nicht die Faser der Wahl für sowas. Nee, absolut nicht. Also da würde ich auf jeden Fall Futterzellulose probieren, wenn der Hund einen allergischen Hintergrund hat, weil die Futterzellulose ist einfach nur Zellulose und sonst gar nichts. Da ist auch kein Protein, kein Nährstoff, also kein Mineralstoff, da ist sonst nichts weiter drin.
Gibt's auch bei dir, gell?
Das hat sie ja, auch schon.
Heißt das bei dir auch Futterzellulose?
Das ist tatsächlich einfach Futterzellulose, ein weißes Pulver, riecht nach nichts, schmeckt nach nichts, staubt wie Sau. So ist im Endeffekt, kann man es fast, ich erkläre mal so ein bisschen wie Klopapier in Pulverform, weil diese Zellulose halt eine sehr hohe Wasserbindung hat. Und dadurch, dass die eben geschmacksneutral und geruchsneutral und auch absolut hypoallergen ist, eignet sich das halt hervorragend. Da braucht man manchmal bei so einem kleinen Hund nur Minimengen, vielleicht einen halben Teelöffel pro Mahlzeit. Mhm. Das würde ich unbedingt probieren.
Wie denkst du, ist sie auf Akazienfaser gekommen?
Ja, es ist auch etwas, was man manchmal findet. Wir haben das nicht bei uns im Shop, weil ich finde, dass das für diese Verbesserung der Konsistenz, Kotkosmetik, wie ich so schön sage, ist die Akazienfaser nicht Mittel der Wahl. Du musst auch unterscheiden grundsätzlich zwischen präbiotischen Fasern, die also auch Gärprozesse quasi anregen, weil sie ja Substrat für die Bakterien sind, und denen, die eine rein kosmetische Wirkung haben, und da gehört Zellulose dazu. Zellulose macht auch keine Blähungen, ja, weil sie einfach so, wie sie ist, die bindet einfach das Wasser im Darm. Und wenn sie schreibt, der erste Kotabsatz ist meistens gut und dann der letzte kommt rausgeplatscht, kann es sein, dass du damit echt einen guten Effekt hast. Mir fällt gerade ein, aber ich würde ihr trotzdem die reine Futterzellulose als erstes mal empfehlen. Wir haben auch die Haufenhilfe.
Kackifix,
genau. Die wir genau auch für diese Symptomatik gemacht haben. Da ist auch eine Futterzellulose drin als Basis in granulierter Form. Und zusätzlich haben wir aber auch ein bisschen Inulin als präbiotisches noch mit drin. Deswegen, das wäre so das Zweite. Aber jetzt bei dem allergischen Hintergrund würde ich da mal als erstes das probieren. Mhm. Genau, also Faser ist nicht gleich Faser.
Und wie lange schreibt sie auch, wie lange dauert es dann, bis das sozusagen die Wirkung einsetzt?
Das geht schnell. Also okay. 2 Tage musst du warten, ja, von vorne bis hinten. Ich finde, so eine Woche ist immer ein guter Richtwert, ja, oder auch von mir aus nur 3 bis 5 Tage. Aber das geht schon relativ schnell, dass du einen Effekt hast, weil der kann ja nicht sich verstecken, dieser Effekt. Ja? Die Zellulose macht, was sie tut. Du musst vielleicht noch probieren, welche Dosis du brauchst. Mhm. Also du kannst da auch nach Effekt dosieren und musst aber trotzdem am Anfang auch langsam dosieren. Wenn dem Hund gleich einen Esslöffel Zellulose reinhaust, dann kann das auch vielleicht tatsächlich ins Gegenteil durchschlagen. Also da muss man oder sollte man auch die Mengen wirklich langsam und jetzt bei der Größe in, weiß ich nicht, Messerspitze, halber Teelöffel so.
Aber du sagst, die Futterzellulose, die wirkt sofort, weil sie schreibt, mit dem Akazienpulver hat sie vor 4 Tagen begonnen und anscheinend noch keinen Effekt gehabt. Ne?
Nee, die wirkt sofort. Da haben wir auch mal an einer Studie mitgemacht, wo wir die Zellulose bei akutem Durchfall eingesetzt haben, eine Studie mit der Uni Zürich zusammen. Aber du brauchst schon so diese 2 Tage, ja, weil das muss ja auch ankommen. Ne? Also wenn du es dem Hund fütterst, dauert es ja trotzdem seine Zeit, bis das dann hinten im Dickdarm ist, wo es halt dieses Wasser binden soll. Und die Frage ist halt dann, was ist die ideale individuelle Menge? Also ein bisschen probieren muss man manchmal trotzdem. Mhm. Aber es ist nicht so, dass du jetzt 5 Wochen wartest. Ja, du musst einfach nur...
Sie fragt sich, ob 2 Wochen zum Beispiel ausreichend sind, locker. Um einschätzen zu können, ja, ob das, das neue Futter verträgt, beziehungsweise die ganze Kombination, die sie da
2 Wochen
gibt,
ist gut, ja, definitiv.
Müsste aber reichen. Ja.
2 Wochen ist gut. Also du musst immer gucken mit so einem kurzen Effekt, ja. Kurzer Effekt auf solche Sachen, Fasern, das geht schnell, 1 Woche. Futterumstellung, hast du nach 2 Wochen schon eine Idee, ansonsten ist die nächste Stufe 4 Wochen. Ja, also es ist schon auch so, du hast im Körper Enzyme, die ganz schnell reagieren, on demand. Also wenn der Hund plötzlich Kohlenhydrate kriegt, die er vorher nicht hatte, dann ist die Bauchspeicheldrüse am Start und sagt, hier bitte, ich hätte gerne ein paar Enzyme, um die Stärke zu spalten. Mhm. Du hast aber auch am Dünndarm sogenannte Bürstensaumenzyme. Und die wiederum reagieren nicht ganz so schnell. Das heißt, du hast auch auf eine längere Sicht ein paar Effekte noch.
Ah ja, ist ja interessant. Sie ist ja auch generell, ist sie sich unsicher, ob 2 Wochen wirklich ausreichen, damit sie das einschätzen kann bei einer Futterumstellung, weil das ist ja jetzt neu mit diesen Süßkartoffeln, Amaranth und so weiter. Mhm. Jetzt möchte sie wissen, gibt es denn einen Wert X, wo man sagen kann, hallo, wenn da nichts passiert ist, dann sollte man wechseln? Also ein Zeitwert, ne? Du machst eine Futterumstellung.
Ja, kommt jetzt wie gesagt drauf an. Also wenn der Hund Juckreiz hat, ja, und du machst dann eine klassische Eliminationsdiät, dann ist die Zeit wirklich 8 bis 12 Wochen, ja. Naja, es geht da um die Kratzsymptomatik. Ne? Also so wie ich es jetzt verstanden habe, war das ursprünglich mal das Problem. Das Kratzen ist durch das Weglassen der Kartoffeln verschwunden und jetzt geht es eigentlich um die Kotkonsistenz. Da reichen 2 Wochen schon aus.
Ja?
Ja.
Okay.
Aber wie gesagt, ich würde hier mit Ballaststoffen das Ganze mal probieren, weil der Amaranth vielleicht eine gewisse Ballaststoffquelle sein könnte. Akazienfasern zählen jetzt da für mich nicht als quasi Ballaststoffe probiert, check, sondern da würde ich eine andere Faser nehmen, die das besser kann sozusagen. Und da reichen aber auch dann die 2 Wochen, genau.
Okay. Ja. Jetzt gibt es ja auch Erkrankungen, für die eine besonders hohe Verdaulichkeit einfach wichtig ist, ne? Mhm. Zum Beispiel bei Darmproblemen. Die Marie, die hat mit ihrer Hündin Tiffany so ein Problem.
Tiffany.
Schieß los. Unsere Allergie- und IBD-Hündin American Bulldog Tiffany hat Probleme mit dem Kotabsatz. Mhm. IBD war ja diese chronisch entzündliche Darmerkrankung.
Ja, genau. Gell? Wurde mittlerweile umbenannt, aber gut, ist egal.
Mhm. Sie bekommt ein Diätfutter und verträgt es auch gut. Mhm. Allerdings hat sie extrem harten Kot. Mhm. Es kommen dann wirklich nur kleine, steinharte Bröckchen. Mhm. Wettbiom von dir, von Napfcheck, hat sie probiert, plus Nassfutter. Mhm. Allerdings triggert sowas die IBD extrem bei ihr. Mhm. Also was jetzt das Nassfutter oder das Wettbiom. Außerdem verträgt sie keinerlei Öle, Hanföl, Lachsöl etc. Mhm. Gibt es noch Tipps zur Unterstützung? Oder sollte ich lieber auf so ein hypoallergenes Futter wechseln?
Mhm. Ja, also fehlen jetzt auch wieder so ein paar Infos, sage ich jetzt mal. Was, wo, wie genau. Also es klingt für mich also chronische Darmproblematik mit einem Allergieverdacht, der dahinter steht. Also anders wie bei der Hündin vorhin, wo es um die Haut ging, haben wir hier den Darm betroffen. Ich vermute, dass sie ein hydrolysiertes Futter bekommt, weil das wäre jetzt so rein vom Vorbericht her das, was du auch von tierärztlicher Seite zumindest versucht haben willst. Also das habe ich jetzt heute mit extrudiert. Ein hydrolysiertes Futter ist sozusagen wie so ein technologisch sehr, also ein spezielles Futter, wo die Proteine, die im Futter sind, die ja allergieauslösend sein können oder wenn, dann sind es die Proteine, so stark technisch zerkleinert sind, dass der Körper die nicht erkennt. Ja, weil der Körper muss, das Immunsystem reagiert auf eine bestimmte Größe eines Eiweißes. Deswegen, wenn du die ganz klein zerhackstückelst, dann erkennt das Immunsystem die gar nicht und deswegen hast du dann so ein hypoallergenes Futter. Da gibt es nicht sehr viel Auswahl auf dem Markt. Es gibt zum Glück eine gute Auswahl, also ich sage bewusst zum Glück, weil ich jetzt als Tierarzt es großartig finde, wenn ich so einen Hund habe, der wirklich eine echte Allergie hat und der mit einem Futter, einem ausgewogenen Futter gut zurechtkommt, weil die Alternative wären Medikamente. Ja, Cortison meistens, was dann irgendwann auch Nebenwirkungen hat. Diese Futter sind allerdings jetzt nicht, häufig auch nicht so beliebt, ist jetzt hier gar nicht vorgekommen, aber ich greife es jetzt einfach mal vor, weil die Zutatenliste da halt manchmal etwas exotisch klingt oder man überhaupt nicht versteht, was da drin ist. Und dann kommt so ein Gefühl von, oh Gott, das ist doch nur Müll oder dies oder jenes, das kann doch gar nicht gut sein. Also deswegen einfach an der Stelle mal erwähnt, man muss wirklich schauen, für welchen Patienten ist es. Und es gibt viele Hunde, die davon profitieren und ich finde super, dass es sowas auch tatsächlich gibt und es ist anspruchsvoll. Also ich weiß, dass ein Futter hat 10 Jahre gedauert in der Entwicklung. Also nur mal so als nur mal als Orientierung, das ist jetzt auch nicht mal eben so schnell gemacht. So, jetzt weiß ich aus meiner Beratung, da gibt es eben, wie gesagt, nur eine Handvoll an Auswahlmöglichkeiten und es taucht auch eins auf, was manchmal mit, so ähnlich wie hier, dass der Kot sehr hart und bröckelig wird. Ich kann jetzt wirklich nur ganz grob mutmaßen, aber.
Da möchte ich nur ganz kurz einwenden, ja? Sie hat noch einen Satz, habe ich unterschlagen, nämlich, dass sie auch eine andere Marke ausprobiert hat von so einem Hypoallergen.
Okay.
Und so weiter, Futter und dasselbe Problem hat. Also es hat auch unterschiedliche Marken.
Ja, ich würde dann hier die dritte tatsächlich wählen. Oder auch schauen, es gibt manchmal auch im Nassfutterbereich, ob man das vielleicht mischen könnte in gewisser Weise, dass du vielleicht da irgendwie so den Effekt aufhebst. Ich würde aber trotzdem, also wenn sie 2 schon durch hat, es gibt auf jeden Fall noch einen dritten, es gibt auch noch einen 4., 5. und 6., aber so 3 sehr, ja, gängige, sage ich mal. Mhm. Ich würde tatsächlich, es klingt jetzt so blöd und ich fühle mich gerade irgendwie so, ja, die Antwort kann jeder geben, try and error, aber so ist es. Ja? Mhm. Wenn man die grundsätzliche klinische Symptomatik mit dem Futter verbessert hat, das Tier braucht keine Medikamente, dann ist man auf dem richtigen Weg. Dann weiß man, hier liegt sehr, sehr, zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit tatsächlich eine Futtermittelallergie vor. Dann muss ich einfach probieren, welches Futter funktioniert am besten. Ich muss natürlich auch immer schauen, dass der Hund nichts erwischt. Ich kann natürlich bei solchen Futtermitteln auch versuchen, ob ich, wenn ich sie einweiche, wenn ich sie vielleicht zerkleinere, ja, also auch durchaus dieses, wie in so eine Kaffeemühle, das Trockenfutter nochmal aufdingsen oder eben, was sie auch schrieb, noch ein paar Fasern dazu tun, wie das Wettbiom, was eine Fasermischung ist. Das ist ein guter Versuch. Hätte ich auch vorgeschlagen. Öle helfen jetzt eigentlich nicht. Also so dieses, dann flutscht es besser, das hat damit nichts zu tun. Wenn du ein Öl fütterst, das ist dann auch wegverdaut. Ja, das müsste dann schon Paraffinöl sein und das, nein, das sollte man nicht füttern.
Die Tiffany verträgt es eh nicht.
Ja, genau. Aber ich weiß nicht, ob da vielleicht, weil sie erwähnt die Öle, ich weiß nur, dass manche Besitzer auch Öl tatsächlich probieren, um den Kot weicher zu machen. Das funktioniert aber nicht. Ja.
Hätte ich jetzt auch gedacht.
Ja, ja, aber es, ja, es ist halt manche, es ist, und du liest es halt auch teilweise.
Vielleicht trinkt sie zu wenig.
Das könnte natürlich auch sein. Also, ja, gut, das, du hörst auch zu. Nein, Schmarrn. Ja, aber du hast recht. Weil natürlich das, das Trinken, also bei Kaninchen ist das ganz krass. Wenn die zu wenig trinken, dann kriegen die eine Verstopfung. Und wir haben es ja gesagt, ne, du hast im Wasser die Rückresorption im Dickdarm. Gut, wie kriegst du da mehr Wasser rein? Auch hier wäre ein stumpfer Versuch mit Futterzellulose vielleicht geeignet oder sogar die Flohsamenschalen, weil die die Zellulose sozusagen, die bindet das Wasser und du kannst es wieder auswringen. So. Die Flohsamenschalen, das bildet so eine gallertige Masse und die bleibt auch so. Also da kann der Kot auch mal so gummiartig sein oder perlenschnurmäßig am Anfang. Aber die zwei Dinge würde ich vielleicht sonst nochmal versuchen. In dem Wettbiom von uns ist eine Mischung aus beidem drin. Aber vielleicht wäre hier das eine oder das andere sogar, was besser funktioniert. Und da würde ich 5 Tage bis eine Woche das testen, mal genau. Und ansonsten eben Hersteller 3 vielleicht nochmal eine Chance geben, um zu sehen. Weil das sind auch, wie gesagt, der Fokus liegt bei diesen Futtern natürlich auf den hypoallergenen Zutaten. Und natürlich hast du auch Ballaststoffe und Co. mit drin. Aber darin unterscheiden sich halt auch einfach die Futtermittel. Mhm. Deswegen.
Und den Flüssigkeitshaushalt nochmal checken. Also wirklich abmessen, wie viel gebe ich ihm in den Napf und was trinkt er tatsächlich.
Genau. Ja, das wäre auf jeden Fall auch nochmal eine Maßnahme oder auch anregen zum Trinken. Also manche Hunde kannst du auch anregen, wenn du den, ist beim Allergiker halt schwierig, Leberwurst an den Rand des Napfes schmiert, das geht hier nicht. Aber wenn du das Wasser ein bisschen aromatisierst mit etwas, dass die dann manchmal mehr trinken, sollte natürlich zusätzlich auch noch normales Trinkwasser zur Verfügung stehen. Also es muss immer die Wahlmöglichkeit geben, aber das wären auch nochmal hier mögliche.
Okay, du hast ganz kurz, hast du was auch mit Medikamenten erwähnt.
Ja.
Muss man ja bei Erkrankungen leider oft geben. Die Daniela, die hat mit ihrer Katze da eine Erfahrung gemacht. Und zwar, die hat Epilepsie und bekommt Luminaletten. Kennst du? Seitdem ist ihre Verdauung deutlich langsamer, was dazu führt, dass sie nicht mehr jeden Tag Kot absetzt, sondern oft nur jeden zweiten Tag und manchmal ein starkes Völlegefühl hat. Dann kann sie nicht mehr gut essen und fühlt sich unwohl. Wie kann ich sie denn unterstützen? Mit Flohsamenschalen sind aufgrund des Abstands zur Medikamentengabe eher schwierig, aufgrund von meinen Arbeitszeiten. Ich habe gelesen, dass MCT-Öl gut bei Epilepsie ist. Bei Katzen gibt es wohl noch nicht so viele Studien. Oder wäre das parallel vielleicht auch ein Vorteil für die Verdauung?
Das nicht. Also Luminaletten ist Phenobarbital, das ist ein Antiepileptikum. Genau. Das, so, jetzt, das ist mal das eine. Das sollte man möglichst nüchtern den Tieren geben, damit du immer einen gleichbleibenden Medikamentenspiegel hast. Das ist da ganz, ganz essentiell. Und deswegen ist auch das mit den Fütterungsabständen manchmal recht eine gute Challenge, gerade auch bei Katzen, die ja mehrere, eigentlich normalerweise auch viele kleine Mahlzeiten haben sollten. Das MCT-Öl ist ein Öl aus mittelkettigen Fettsäuren, die bei Epileptikern auch eine gewisse antikonvulsive Wirkung haben können oder einfach die zur Verbesserung der Anfallskontrolle beitragen. Da haben wir auch einen Podcast drüber gemacht, vielleicht mag sie sich die nochmal anhören, wo wir da mehr ins Detail gehen. Das hat aber überhaupt keinen Einfluss auf die Verdauung tatsächlich. Und wenn das jetzt hier tatsächlich mit dem Kotabsatz ein Problem. Also die Frage, da fällt mir bei Katze noch was ganz anderes ein, nämlich die Toilette. Bevor wir uns jetzt hier, wir haben jetzt die ganze Zeit so viel über Ballaststoffe und Öle und sonst was gesprochen, aber hier wäre die Toilette tatsächlich mal das allererste, was ich hinterfragen würde. Denn vielleicht Also es heißt nicht, die Katze geht aufs Klo und deswegen ist sie damit immer einverstanden, weil Katzen ändern durchaus im Laufe ihres Lebens ihre Meinung zu ihren Ressourcen und finden vielleicht irgendwann die Toilette, wo sie 10 Jahre draufgegangen sind, ziemlich blöd und wollen da nicht mehr hin. Gehen vielleicht noch hin, weil sie trotzdem noch
irgendwann müssen sie ja
sauber und trotzdem noch sauber genug sind. Ich meine, irgendwann tun sie dann das noch deutlicher machen, aber gehen vielleicht nicht mehr so gerne hin. Das heißt, hier wäre der erste Ansatz, je nachdem, was du für eine Katzentoilette hast, Deckel runter, falls einer da ist, großes Katzenklo, 80 Zentimeter in der Breite, am besten so eine Baumarktwanne mit einem niedrigen Einstieg. Wissen wir, wie alt die Katze ist? Nee, Alter hat sie, glaube ich, nicht verraten, gell? Also ein niedriger Einstieg auf jeden Fall, wo sie gut reinkommen sollte, ist eine ältere Katze sein und auch einem Ort, wo sie nicht genervt wird oder wo eine andere Katze sie stalken kann oder. Das wäre mal das Erste, was ich hier anschauen würde. Manchmal ist es auch so, man gibt was und sieht dann Zusammenhänge, weil sie vielleicht dann in dem Kontext auffallen. Möglicherweise ist da auch irgendein Einfluss, aber man übersieht das, was vielleicht immer schon da war und jetzt dann durch die neue Situation ein Problem macht. Und wir haben so viele Katzen in unserer Beratung, wir lassen sie auch immer grundsätzlich die Toiletten und Fressnäpfe und sowas schicken, weil du eigentlich immer irgendwo was ein bisschen optimieren kannst. Und alle Besitzer sind auch immer höchst motiviert und wollen es möglichst gut machen. Und das ist einfach, da müssen wir noch ganz viel Aufklärungsarbeit auch machen. Genau.
Aber du hast gesagt, also du hast es ja eingangs schon gesagt, ne, dieses MCT-Öl.
Das bringt jetzt nichts, hat keinen Einfluss auf die Verdauung. Das kann noch zur Verbesserung der Anfallskontrolle beitragen. Aber da haben wir jetzt keine Info. Und genau, das wäre jetzt auch hier gar nicht so das Thema im Detail.
Wir schwitzen jetzt hier schon ein bisschen.
Es wird warm, ja.
Ja, und manche Tierhalter, die haben auch die Vermutung, dass das Wetter was mit der einen Einfluss auf die Verdaulichkeit hat. Die Birgit, die hat da nämlich den Verdacht, haben Hunde bei heißem Wetter Durchfall? Also ich muss sagen, ich habe das noch nicht beobachten können, dass jetzt.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es da so neben, so als Kollateralschaden. Also der Hund, der vielleicht im Bach badet oder so. Also ich habe eine Freundin mit einem Setter, der Henry, und der, also sie hat es mittlerweile, hat sie es ihm abtrainiert, der darf nirgendwo mehr was Fremdes trinken, aus keinem Bach, aus nix, weil der sofort, entweder er kriegt Magenschmerzen oder er kriegt Durchfall. Also es ist total, wir haben da auch schon alles Mögliche rumprobiert und es ist wirklich dieses Wasser, was er dann immer irgendwo trinkt, weil es entweder, wenn es zu kalt ist, ja, dann schlägt es auf den Magen.
Es sind halt irgendwie Bakterien drin, ne?
Oder manchmal, oder irgendeine Pfütze oder was weiß ich. Ja. Und da würde ich jetzt eher denken, dass, wenn es zu heiß ist, die Tiere halt auch mehr trinken und dann vielleicht sich auch an Trinkquellen bedienen, die sie sonst nicht nehmen, und dass das dann eher damit im Zusammenhang steht. Genau.
Ich möchte jetzt wirklich auch aufgrund der Temperaturen eine Abschlussfrage stellen. Wenn ich jetzt als Verbraucher vom Futtermittelregal stehe, woran erkenne ich denn, ob ein Futter wirklich gut wahrscheinlich gut verdaulich ist? Bedeutet denn eine lange Zutatenliste automatisch?
Nein, das kannst du gar nicht erkennen. Das geht nicht. Okay. Das ist der Teil der Futterbeurteilung, der dann am Tier stattfinden muss. Du kannst anhand des Etiketts nur eine ungefähre Idee kriegen. Ja, was hast du für einen Hersteller, was hast du für Zutaten und so weiter und so fort. Und das Zweite ist dann immer die Futterbeurteilung am Tier, wo ich als Tierärztin nicht vorhersagen kann, wie es wird. Selbst wenn man vielleicht auch die Marken kennt oder so, du hast nie die Garantie. Das heißt, du musst dann schauen, eben wie die Verdaulichkeit ist anhand des Outputs. Die Konsistenz sollte gut sein, es sollte regelmäßig sein, dem Hund sollte das Futter grundsätzlich schmecken, er sollte auch ein schönes Fell haben. Also das sind so die drei Kriterien, die du selber am Tier vornehmen musst, um das Futter sozusagen zu bewerten. Genau. Aber sonst leider ist Zutatenliste hilft nicht. Und die einzige Ausnahme sind die Magen-Darm-Diäten, die eben auch tatsächlich per EU-Verordnung bestimmte ernährungsphysiologische Merkmale aufweisen müssen, zu denen eben auch eine höhere Proteinverdaulichkeit gehört. Also da habe ich noch eher dann eine Chance, dass es das ist. Aber das kaufst du jetzt nicht eigentlich für deinen normalen Hund, sage ich jetzt mal. Ne?
Also genau. Für mich auch so ein Fazit, so ein bisschen Try and Error, weil durchaus. Jeder Hund ist ja individuell oder Katze auch.
Durchaus,
ja.
Wobei es schon sehr, es gibt schon eine klare Struktur und klare Regeln. Also da ist die Ernährung einfach total cool, weil sie folgt gewissen Strukturen.
Ja, ich weiß,
du hast schon
diese Bindegewebssachen, die Erfahrung macht man aber auch. Ne? Ich habe jetzt auch mal teilweise so Kaustreifen gegeben und dann gemerkt, upsa, es hat einen ziemlich starken Effekt gehabt. Ja,
ich hätte es dir vorher sagen können. Danke, aber man kann auch Try and Error. Da sind wir dann,
das Leben.
Genau, du machst Try and Error und ich habe die Glaskugel in dem Fall.
Also apropos Glaskugel, wie geht's denn bei uns weiter?
Naja, lass mal überlegen. Jetzt haben wir Verdaulichkeit angesprochen, auch ein, oder weil ich gerade mir der Henry auch einfällt, wie wäre es, wenn
Wer ist der Henry?
Henry ist der Irish Setter von meiner Freundin, der immer aus den Pfützen trinkt.
Ich wusste nicht, dass der Henry heißt.
Doch, ich hab das vielleicht ein bisschen leise erwähnt. Der heißt Henry, genau. Und dem schlägt es ja manchmal auf den Magen. Wie wäre es, wenn wir uns mal um das Thema Sodbrennen kümmern? Also Sodbrennen bei Hund und Katze, wenn du zu viel Magensaft hast oder irgendwas also ich will jetzt auch gar nicht so sehr vorgreifen, weil wir wollen ja erstmal eure Fragen haben.
Genau, schreibt uns, ich weiß gar nicht, wie oft sowas vorkommt.
Häufig, ja. Okay. Sodbrennen ist schon ein sehr häufiges Thema und ich denke, da werden wir bestimmt auch viele interessierte Hörer haben und Fragen haben. Also schreibt uns gerne eure Fragen wie immer an unsere E-Mail info@napfcheck.de oder auch gerne über unsere Accounts bei Facebook und Instagram. Ich sage danke, dass ihr wieder dabei wart, waren super Fragen. Danke an dich, Manu. Und dann haben wir uns jetzt ein Eis verdient, würde ich sagen.
Haben wir.
Okay. Ciao und Servus.
Tschüss.
Das war Napfcheck. Die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.